So guten Tag, meine Damen und Herren. Um noch mal kurz unser Unternehmen zu verorten. Wir sind jetzt im dritten Block. Und im zweiten Block ging es ja um Logik und Metaphysik als Wissenschaften der Wissenschaften. Das heißt, die Verteidiger der Theorie. Und was Theorie sei, hatten wir im ersten Block untersucht. Und jetzt sind wir im dritten Block. Und da schauen wir uns etwas näher die Logik und dabei auch die Metaphysik an. Also ich tue das, weil wenn wir uns später in der Vorlesung mit Delta, Aristoteles und Wittgenstein beschäftigen, ist es wichtig, dass wir genau wissen, was eigentlich Logik ist und was die Logik soll. Und dafür habe ich also diesen historischen Überblick gewählt, den historischen Überblick, wo wir dann auch auf die systematischen Fragen eingehen. Und hier werden wir immer wieder sehen, dass Logik und Metaphysik zusammenfallen. Und um das noch mal extra zu demonstrieren, gehe ich dann im fünften Punkt auf einige historische Beispiele näher ein. Okay, in der letzten Sitzung waren wir ja mit diesem dritten Block angefangen und da habe ich unter 2.0 darauf hingewiesen, dass es ja verschiedene Logiken gibt. Aber dennoch ist allen gemeinsam, dass sie also studieren, wie Sachen miteinander verbunden werden. Und wenn ich jetzt von Sachen oder von Dingen spreche, müssen Sie immer aufpassen, ich verwende das im Sinne, wie im Lateinischen das Wort res für Ding verwendet wird. Das ist ja ein ganz allgemeiner Begriff. Also Ding oder Sache heißt dann nicht ein Ding oder eine Sache, die man festhalten kann, sondern alles, was überhaupt irgendwie eine konzeptionelle Festigkeit hat. Also das können Gedanken sein, Begriffe, aber auch Ereignisse. Ja? Und jetzt studieren Logiken die Verknüpfung von solchen. Aber man kann da bestimmte auswählen. Und man hatte bei der stoischen Logik festgestellt, dass die sich auf Fakten fokussiert. Wohingegen die aristotelische Logik eigentlich auf Eigenschaften, also auf Prädikate gerichtet ist. Aber letztendlich bleibt das, was die Logik tut, dasselbe. Also die Stoa studiert der Zusammenhang von Fakten, wie wenn man zum Beispiel sagt, zwei Fakten schließen sich aus. Also wenn F, Fakt 1, dann nicht Faktum 2. Okay, jetzt gilt Faktum 1 und dann kannst du notwendig schließen, also nicht Faktum 2. Oder Faktum 1 bringt immer notwendig Faktum 2 hervor. Also wenn Faktum 1, dann Faktum 2. Oder wenn nicht Faktum 1, dann nicht Faktum, wenn nicht Faktum 2, dann nicht Faktum 1. Wie gesagt, bei Aristoteles geht es nicht so sehr um Fakten, sondern um Eigenschaften, die Dinge zugesprochen werden, also sogenannte Prädikate. Frage zum Beispiel, ist der Mensch sterblich? Da musst du eher schauen, was du vom Menschen weißt, welche Prädikate du vom Menschen aussagen kannst. Zum Beispiel, dass alle Menschen Lebewesen sind. Und dann musst du wieder fragen, was weiß ich jetzt von Lebewesen? Welche Prädikate kann ich von Lebewesen aussagen? Und dann stellst du fest, dass unter diesen Prädikaten, aha, auch das Prädikat sterblich ist. Und weil jetzt alle Menschen Lebewesen sind und von aller Lebewesen ausgesagt wird, sterblich, kannst du auch sagen, also alle Menschen sind sterblich. Hier werden also Dinge mit Eigenschaften miteinander verknüpft. Okay, schauen wir uns jetzt doch mal, weil das weniger bekannt ist, obwohl, wenn wir uns Punkt 5.4 anschauen, Popper's Logic of Scientific Discovery, dann werden wir sehen, dass diese stoische Logik eine ganz große Rolle bei ihm spielt. Obwohl er wird ja nicht von stoischer Logik sprechen, aber von Konsequenzienlehre. Okay, die eigentlich der Gründer, vielleicht nicht historisch der Gründer, aber derjenige, der gesehen wird als der Vater der stoischen Logik, ist Chrysippos. Der lebte so 3. Jahrhundert vor Christus und war ein Zeitgenosse von Aristoteles, etwas später. Aber ich sage das so, damit Sie wissen, dass in dieser Zeit also sehr viel über Logik nachgedacht wurde und eine Linie wurde also von diesem Chrysippos entwickelt. Leider haben wir von ihm keine Schriften mehr. Also wir sind nur angewiesen auf Testimonia, wo anderen sagen, was der Chrysippos also alles ausgedacht hat. Und eine wichtige Quelle die sowieso, wenn Sie sich mit antike Philosophie beschäftigen, eine ganz interessante ist. Ich habe die jetzt hier in einer englischen Übersetzung, aber ich habe gesehen, dass die auch in deutschen Übersetzungen zur Verfügung steht, ist das Buch, also die Bücher über die Leben und Lehren der Philosophen von Diogenes Laertius. Da sind wir im 3. Jahrhundert und er hat so 10 Bücher geschrieben über die Philosophen. Bis ungefähr 100 vor Christus. Obwohl bei einigen Philosophen geht er auch viel weiter noch. Also was wir von vielen Präsokraten wissen, haben wir aus Diogenes Laertius. Zwar ist dieses Werk mit Vorsicht zu genießen, es ist an einigen Stellen ganz gut und an einigen Stellen unzuverlässig, aber zumindest zeigt es, was so im 3. Jahrhundert über die alten Philosophen gesagt wurde. Und er spricht die Logik der Stoa an in dem Kapitel über Zenon. Zenon war nämlich der erste Stoiker. Also Chrysippus war der dritte in der stoischen Schule. Und dort sagt er, dass der Chrysippus also 5 Basalregel für die Argumentation aufgestellt hat. Und schauen wir uns jetzt diesen Text mal an. Also das ist so ein langes Kapitel und in diesem Kapitel, also Sie müssen sich das vorstellen, das ist insofern angenehm zu lesen, weil da Anekdoten und Lehrstücke lustig miteinander vermischt werden. Und so hier further, there are statements, so es gibt Aussagen, which are indemonstrable because they do not need demonstration. So es gibt bestimmte Aussagen, die haben einen anderen Status als andere Aussagen. Die sind mehr oder weniger unbeweisbar, da sie verwendet werden, um anderen zu beweisen. They are employed in the construction of every argument. Also das sind quasi die Bedingungen, unter denen man argumentieren kann. As to the number of these, authorities differ. So hier haben Sie schon die Information, dass nicht alle ebenso viele von solchen Regeln annehmen. Chrysippus makes them 5. Also Chrysippus geht von 5 aus. These are assumed alike in reasoning. So die gelten immer in welche Argumentation du auch aufbaust. So they are assumed alike, specifically conclusive and in syllogisms, both categorical and hypothetical. Syllogisms, hier muss man nicht in dem strikten Sinne eines notwendigen Syllogismus, wie man das bei Aristoteles findet, sondern Syllogismus in dem wörtlichen Bedeutung von, wo Aussagen verknüpft werden. The first kind, und jetzt geht er die mal durch und ich habe 3 ausgewählt. The first kind of indemonstrable statement, so wir sind jetzt auf einer ganz hohen Ebene, is that in which the whole argument is constructed of a hypothetical proposition, so when, dann, and the clause with which the hypothetical proposition begins. Das ist ein bisschen abstrakt formuliert, aber will sagen, wenn A, dann B, und es gilt A, while the final clause is the conclusion. For example, if the first, then the second. Das ist diese hypothetische Formulierung mit when, but the first, das ist der erste Teil, therefore the second, dann der zweite. Also irgendwie tautologisch, weil wenn du natürlich sagst, wenn A, dann B, dann gilt natürlich, wenn A, dann B. Ja? Das ist, was wir auch gesehen hatten mit diesem Weg der Wahrheit bei Parmenides, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Aber wie das so im Leben ist, manchmal ist es sehr wichtig, die Selbstverständlichkeiten zu kennen. Und ich hatte ja in der Vorlesung gesagt, bei der Logik geht es nicht um etwas Neues, aber es ist eigentlich die genaue Kartografierung des Denkens. Was tust du, wenn du behauptest, wenn A, dann B? Dann sagst du, wenn A gilt, dann auch B. Also du kannst dann nicht sagen A und nicht B. Aber dann gilt nicht, wenn A, dann B. Ist eigentlich ganz einfach. Erinnern Sie sich noch, wie man das umschreiben kann, also wenn A, dann B, A, dann B. Ich hatte das letzte Mal zwei Begriffe an der Wand geschrieben. Ponere, tollere. Also hier hat man ponendo, ponens. Weil man hat diese Hypothese, wenn A, dann B. Okay, jetzt poniere ich was, A, und durch das Ponieren von A poniere ich B, weil ich ja diese Hypothese angenommen habe. Ja? Jetzt haben wir mal ein anderes Beispiel. The second is that which employs a hypothetical preposition and the contradictory of the consequent, while the conclusion is the contradictory of the antecedents. Also hier sage ich, wenn A, dann B, aber nicht B, deshalb auch nicht A. For example, it is day, if it is day, it is light, but it is night, therefore it is not day. Here the minor premise is the contradictory of the consequent, and the conclusion is the contradictory of the antecedent. Also antecedents ist das, was am Anfang einer Hypothese gesagt wird. Also wenn A, das ist die antecedents, dann B, das ist die Konsequenz. Ja? Wie, wenn wir das wieder mit ponere und tollere verbinden wollen, wie heißt das hier dann? Also wenn A, dann B, nicht A, ist tollere, wegholen. Dann, also wenn nicht B, dann nicht A, tollens. Wacht, was hatten wir hier? The second, the contradictory. Okay. Jetzt haben wir noch ein drittes Beispiel. The fifth kind is, ja, also ich habe die nicht alle genannt, weil da wird es langweilig. The fifth kind is that in which the argument as a whole is constructed of a disjunctive proposition, also entweder das eine oder das andere, and the contradictory of one and of the alternatives in the disjunct, entschuldige, and the contradictory of one of the alternatives in a disjunction, its conclusion being the other alternative. So wenn du sagst, A oder B, und du schließt dann A aus, dann muss es B sein. Either it is day or night, but it is not night, therefore it is day. Wie würde man das nennen? Es ist nicht deshalb, also tollendo ponens. Ist das insofern klar? Also Sie sehen hier, wie, also wichtig ist schon zu sehen, man hat Implikationen, das sind diese hypothetischen Propositionen, man hat Disjunktionen und man hat Konjunktionen. Also man geht eigentlich davon aus, Fakten können auf drei Arten miteinander verbunden sein. Entweder sie schließen sich aus, sie gehen zusammen oder sie implizieren sich. Also das Letzte ist, was wir zum Beispiel mit Kausalität beschreiben wollen. Ne? Und ausgehend von diesen Konstellationen schaut er dann, was die Konsequenzen sind. Also in diesem Text bei Diogenes Laertius finden wir noch mehr Informationen über die stoische Logik, weil neben diese fünf Regeln wird noch sogar ein höheren Set an Aussagen gemacht, die quasi als Ausgangspunkt gelten. Und die gelten übrigens auch für die Logik von Aristoteles, von denen der wichtigste Ausgangspunkt ist, dass man aus dem Wahren nie das Unwahre schließen kann. Weil das ist eigentlich der Kern der Logik. Das ist der Grundsatz der Logik. Sobald du eine Logik hast, wo du aus dem Wahren dem Unwahren schließen kannst, kannst du das eigentlich wegschmeißen. Weil wofür dient die Logik? Ich habe ja gesagt, die Logik fügt eigentlich nichts Eigens hinzu, die will dir aber nur ein Instrument in der Hand geben, wenn du eine gewisse Aussage hast und du willst diese Aussage genauso behalten, wie sie war, nur anders ausgedrückt. Ja? Also die Logik hilft dir, wenn du mal eine Wahrheit gefunden hast, bei dieser Wahrheit zu bleiben. Ja? Und da musst du als Hauptgrundsatz annehmen, aus dem Wahren darfst du nie etwas Unwahres schließen. Also du kannst natürlich eine Logik annehmen, wo du sagst, aus dem Wahren kannst du auch Unwahres schließen. Das kannst du ruhig tun. Formal ist das natürlich kein einziges Problem. Aber dann brauchst du die Logik nicht. Ich meine, da kannst du alles sagen. Aber die Logik hat als Hauptsatz, also wenn du diese Konsequenzen studierst, musst du auch als obersten Satz annehmen, aus dem Wahren folgt nur Wahres. Das ist der Trick der Logik. Ist das verstanden? Und die Frage ist also, wie kannst du ein Zeichensystem aufbauen, das dir das erlaubt? Erinnern Sie sich noch, was wir in der letzten Sitzung, als es über Zeichenträger und Bedeutung ging und wo ich so stark hervorgehoben habe, dass also der Bedeutungsträger in keiner Weise in die Bedeutung hineinfunken darf. Das war genau, um klarzumachen, dass es nur um die Bedeutung geht und nicht um den Bedeutungsträger. Ja? Aber neben diese Bedingung lässt er noch mehrere, also gibt er noch mehrere Regeln an. Zum Beispiel, wie wäre es jetzt mit dem Unwahren? Kann ich aus dem Unwahren Unwahren schließen? Ja, kann ich aus dem Unwahren Wahren schließen? Also nochmals, das sind keine absoluten Sätze, weil du kannst natürlich annehmen, dass du aus dem Unwahren nur Unwahres, aus dem Unwahren nichts Wahres schließen darfst. Du könntest eine solche Logik aufbauen. Aber hier wird angenommen, also aus dem Unwahren kann dem Unwahren folgen. Und wenn Sie jetzt feststellen wollen, ob ein Satz wahr oder unwahr ist, müssen Sie also das nicht natürlich auf der Schlussebene schauen, weil Sie dann natürlich immer sagen, ja, die Schlussfolgerung ist wahr. Aber Sie müssen auf den Inhalt schauen. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme mal ein Beispiel, ein viereckigen Kreis hat vier Ecken. Also dann schließe ich aus einer Unwahrheit eine Unwahrheit. Aber die Schlussfolgerung ist natürlich absolut notwendig. Weil ich sage ja, ein viereckigen Kreis hat vier Ecken. Dieses Beispiel ist ein bisschen, aber kompliziert, aber ich habe das extra ausgewählt, weil wenn wir später uns noch mit diesen Texten von Popper beschäftigen, werden wir das groß ausgeführt sehen. Wenn Sie jetzt ein System haben, ein philosophisches System, und das philosophische System hat zwei Sätze, die sich widersprechen. Zum Beispiel, Zirkel ist rund und Zirkel ist viereckig. Dann können Sie natürlich jedweden Satz daraus schließen. Sowohl die wahren Sätze, die aus dem Kreis folgen, aus der Definition, die du von einem Kreis gegeben hast, als die unwahren Sätze, die du aus der Bestimmung von Viereck gegeben hast. Und der Fehler im System ist, dass du irgendwo gesagt hast, dass von demselben, nämlich der Kreis, auch gesagt werden kann, was du von einem Viereck sagst. Also deshalb kann man, wenn man also aus ein System von Sätzen wahre Sätze schließen kann, also dann weiß man vielleicht noch nicht, dass diese Sätze unwahr sind, dass man die aus Unwahre geschlossen hat. Also ich möchte so sagen, wenn du jetzt aus einem System wahre Sätze schließt, kannst du nur daraus die Kohärenz des Systems ableiten, wenn du in der Tat aus demselben nicht auch unwahre Sätze ableiten kannst. Ich werde es nochmal also festhalten. Aus dem Unwahren kann ich logisch unwahre Schlüsse ziehen, so wie ich aus dem Wahren wahre Schlüsse ziehen kann. Aber ich kann aus dem Unwahren auch wahre Schlüsse ziehen. Wie wenn ich sage, wenn A ein viereckiger Zirkel ist, ist A rund. Und das ist wichtig zu wissen, da die Bestätigung von einer Tatsache durch eine komplexe Theorie nicht immer zu bedeuten braucht, dass diese komplexe Theorie auch in ihrer Gesamtheit wahr ist. Weil du musst dann natürlich auch schauen, ob aus diesem System unwahre Sätze folgen. Und wenn ja, dann kann das ganze System nicht wahr sein. Ja? Weil Gesetz, um mal ein Beispiel zu geben, ich habe eine ganz abstruse Theorie und ich will die gerne verkaufen. Und um dann zu zeigen, dass diese Theorie wahr ist, sorge ich daraus, dass ich daraus ableiten kann, dass Sie jetzt heute in der Vorlesung sind. Das kann ich ganz einfach tun, weil ich kann irgendwie ein System entwickeln, egal welches, und da aus irgendeinem Satz einnehmen, Sie sind am 6. Juni um 2:30 in der Vorlesung in Freiburg. Dieser Satz braucht gar nicht mit dem System zusammenzuhängen, aber ich kann den irgendwo einbauen. Okay, jetzt sage ich, okay, kann ich jetzt aus meinem System ableiten, dass Sie heute, also um 2:30 in Freiburg sind? Ja, sicherlich. Und wenn ich dann sage, okay, dann ist mein System also wahr, dann müssen Sie erst sagen, ja, aber warte, diese eine Tatsache, dass ich daraus einen wahren Satz ableiten kann, bedeutet noch nicht, dass das ganze System wahr ist. Das heißt nur, dass ich da wahrscheinlich oder möglicherweise einen wahren Satz drin habe. Ich muss also nur schauen, um das System also auf seine Validität testen zu können, ob ich da auch unwahre Sätze daraus ableiten kann. Und wenn ich da keine unwahre Sätze daraus ableiten kann, dann ist mein System wahr, in seiner Komplettheit. Ja? Also schauen wir uns jetzt mal diese Sätze bei der Stoa an. From a truth follows according to the Stoics. As for example, it is light from it is day. And from a falsehood, as it is dark from it is night, if the latter be untrue. Gesetz, ich würde das heute sagen. Es ist Nacht, deshalb ist es dunkel. Also diese Schlussfolgerung ist wahr, aber die beiden Sätze sind unwahr. Also, a true may follow from a falsehood. For example, from the earth flies will follow, the earth exists. Whereas from a truth, no falsehood will follow, for from the existence of the earth, it does not follow that the earth flies aloft. Ja? Schließlich noch etwas zur Bedeutung der Logik bei den Stoikern. Und hier sehen Sie, dass auch dort, also die Stoa unterscheidet eigentlich drei Teile der Philosophie. Die Physik, die Ethik und dann die Logik. Und sie betrachten eigentlich die Logik als hier auch die Wissenschaft der Wissenschaften, ohne welche du eigentlich keine Physik oder Ethik treiben kannst. Und das sehen wir hier. Also hier wird das wieder bestätigt. Philosophie der Philosophie oder Wissenschaft der Wissenschaften. Such then is the logic of the Stoics, by which they seek to establish their point that the wise man is the true dialectician. For all things, they say, are discerned by means of logical study. So, alle Dinge werden gekannt oder unterschieden mit Hilfe der Logik, including whatever falls within the province of physics, and again, whatever belongs to that of ethics. So, Physiker und Ethiker, das sind die zwei großen Bereiche. Und da kannst du nicht vorankommen, wenn du die Logik nicht hast. For else, they say, as regards statements and reasoning, physics and ethics could not tell how to express themselves. So, ich will sagen, du kannst gar nicht sagen, was du willst, wenn du keine Logik hast. Or again, concerning the proper use of terms, how the laws have defined various actions. Also das bezieht sich dann auf die Ethik, wo bestimmte Vorschriften gemacht werden, die kannst du gar nicht evaluieren, du kannst gar nicht wissen, was, wenn du nicht irgendwie eine Ahnung von Logik hast. Da weißt du gar nicht, wie du aus einer Vorschrift eine Maxime, eine weitere Maxime ableiten musst. Ja, ist das bis hier deutlich? Also wir haben hier ein System der Verknüpfung von Tatsachen und es werden dafür bestimmte, sagen wir mal, axiomatische Regeln aufgestellt. Nun, einen großen Einfluss der stoischen Logik findet man bei Augustin. Also Augustin ist, dass wir sind ja ein Verteidiger der christlichen Lehre, wir sind dann so um 400, sagen wir mal. Verteidiger der christlichen Lehre, der die Bibel als die Grundlage sieht und jetzt nach einer Methode sucht, um also aus der Bibel Schlüsse zu ziehen, ohne die Wahrheit der Bibel zu verlieren. Also das System können Sie mutatis mutandis auch auf jedes Wissenschaftssystem anwenden, wenn Sie Daten gesammelt haben und Sie gehen davon aus, ich will empirische Wissenschaft machen, also meine Daten sind mir sakrosankt, dann müssen Sie natürlich sorgen, dass Sie jede Theorie völlig in Einklang mit diesen Datensammlungen aufbauen. Also müssen Sie eine Logik haben, der Ihnen hilft, ausgehend von diesen Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen, ohne dass Sie da etwas reinschmuggeln, was nicht in diese Daten steht. Und so sagt der Augustin auch, okay, in der Schrift wird vieles gesagt, aber nicht alles. Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, ob aus das eine Gebot auch dieses oder jenes folgt, obwohl es nicht wörtlich gesagt wird, folgt das daraus oder nicht? Großes Fragezeichen. Und dann brauchst du eine Methode, die dir hilft, also die Schrift so zu erweitern, dass die Sätze, die du daraus schließt, auch wahr bleiben. Ja, dass du daraus keine falschen Sätze ziehst. Also genau was die stoische Logik sagt, dass du aus dem Wahren, das ist dann die Schrift, auch nur wahre Sätze ziehst. Also diese Methode ist für Augustin die Logik. Und das sehen Sie schon ganz früh in seine Soliloquien, das ist 386 geschrieben, gehört zu seinen frühesten Schriften, wird die Logik also auf einen sehr hohen Plan getragen. Und wir haben in der Fassung bei Rabanus Maurus vor einige Sitzungen ein Zitat aus Augustins De Ordine gesehen, das ist auch aus 386, gehört zu den frühesten Schriften, wo er über die Wissenschaften spricht und dann sagt, die Logik ist eigentlich die Wissenschaft der Wissenschaften. Gleichzeitig, und so etwas finde ich höchst spannend, zieht er eine Konsequenz aus der Tatsache, dass man bei der Logik auch unwahre Sätze aus unwahre Prämisse ziehen kann. Weil, sagte, wenn das so wäre, und das ist so nach ihm, ist die Logik also unabhängig von dem Inhalt. Das heißt, die Regeln der Logik gelten, ob die jetzt angewendet werden auf unwahre Sachverhalte oder auf wahre Sachverhalte. Ja, wie wenn ich sage, dass die Erde viereckig ist, dann ist die Erde viereckig. Also der Schluss ist wohl richtig, aber die Ausgangs- und Konsequenzthese nicht. Und darum, sagt er, können die Christen auch die Logik der Heiden anwenden. Weil dass die Heiden damit also ihren Unwesen getrieben haben, lässt die Logik eigentlich unangetastet. Das heißt, die Erprobung der Wahrheit der Prämissen hat nichts mit der Logik zu tun, sondern erfolgt in einer anderen Wissenschaft. Und so sehen Sie, dass das Problem von Platon, dass du quasi die Logik nicht unabhängig von dem Inhalt studieren solltest, hier zu einem ganz großen Vorteil wird. Also hier wird quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Und diese Einsicht hat einen kapitalen Einfluss auf das westliche Denken ausgeübt. Weil ob zwar die christlichen Autoren, und ich meine, sie waren ja frühes Mittelalter eigentlich die Träger der der Wissenschaften, dass dabei die Logik eine Vorrangstelle kriegte. Weil die sagen würde, okay, da machen wir uns die Hände nicht schmutzig, weil das ist ja unabhängig von den Inhalten. Wohingegen, wo es um die realen Wissenschaften ging, man stark ausgesaubert hat. Also weil man der Meinung war, dass man sich mit bestimmten Sachen besser nicht beschäftige als Christ. Und das sehen wir hier in einer Schrift von Augustin, die ist so gegen Ende der 90er Jahre des 4. Jahrhunderts geschrieben. Eine Schrift mit dem Titel De Doctrina Christiana, also über die christliche Lehre. Auch eine Schrift mit einem gigantischen Einfluss, wo auch hier er wieder auf die Vorrangstellung der Logik hinweist. Weil in dieser Schrift, das ist eigentlich ein Handbuch für Prediger, wo die also für das Problem standen, wie, also eine Predigt ist ja nicht nur mal wiederholen, was in der Schrift steht. Also du musst da irgendwie etwas Interessantes, Neues zu erzählen haben. Aber wie versicherst du dir, dass du da nicht also aus der Kurve fliegst? Und dafür ist, sagt er, erstmal die Grammatik unheimlich wichtig, weil du musst wissen, du musst die Schrift lesen können. Und zweitens musst du daraus Schlüsse ziehen können. Und so sind die Grammatik und die Logik der basale Wissenschaften. Und jetzt schauen wir uns mal so eine Stelle an. Dann befinden wir uns im zweiten Buch. Da es nun wahre logische Verknüpfungen nicht allein von wahren, sondern auch von falschen Ansichten gibt, ist es leicht, die Wahrheit der Wissenschaft von den logischen Schlüssen auch in jene Schulen zu lernen, welche sich außerhalb der Kirche befinden. Die Richtigkeit der Aussage muss jedoch in der Heiligen Schrift aufgespürt werden. Ja? Also ein Echo davon haben Sie, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass die Logik in alle Wissenschaften angewandt werden kann oder dass die Logik formal ist. Das ist hier genau dieselbe Ausdruck. Und wenn Wittgenstein in seiner Tractatus Logico Philosophicus versucht, klarzumachen, weshalb die Logik auf alles angewendet werden kann, dann sucht er ein metaphysisches Fundament für diese. Und das habe ich ja schon mal gesagt, das ist die Tautologie, weil er sagt, die Logik fügt ja nichts hinzu. Die Logik ist tautologisch und das versucht er dann zu beweisen. Ja? Ja, ich halte hier ein bisschen inne, weil es ist unheimlich wichtig, dass Sie das jetzt gut verstehen. Weil das heißt, dass die Wissenschaft der Wissenschaft nicht über Fakten geht, also völlig unabhängig von den Fakten ist, sondern diese Wissenschaft der Wissenschaft geht über die Art und Weise, wie über Fakten gesprochen wird. Ja? Und vieles, das werden wir noch sehen, wenn wir uns mit diesen vier Autoren, die ich für Nummer 5 ausgewählt habe, viele Trugschlüsse in der Philosophie, die geben vor, über Fakten zu handeln, handeln eigentlich nur über Begriffe. Und auf der begrifflichen Ebene stimmt das. Aber auf der faktischen Ebene ist gar keine Rechenschaft abgelegt. Und deshalb sieht es so aus, als ob das alles stimmt. Weil sie eigentlich dazu verleitet werden, das Argument zu prüfen auf der begrifflichen Ebene. Aber das ist, wenn es um Wahrheit geht, natürlich die halbe Sache. Ja, und dafür müssen sie ein Gespür kriegen. Ja. Weil die Logik ist Wissenschaft der Wissenschaft, die kann eigentlich nur ihr Job tun, wenn die Wahrheit einer Aussage schon gesichert ist. Wenn du die direkt einsetzt, wird natürlich Sophisterei und nur dummes Gerede. Ja. Kannst du ja alles beweisen. Okay. Augustin sagt also, diejenigen, die die Schrift studieren, sie sollten die Regel der Logik gut kennen, um einen Satz, von dem die erst nochmal sagen, ist der unsicher, mit Hilfe dieser Schlüsse zu einem sicheren machen können. Ja? Und das ist, was Augustin auch anwendet bei der Bekämpfung von Ketzereien. Weil der lustigerweise sagt, die Ketzer sind eigentlich schlechte Logiker. Weil die ziehen die falschen Schlüsse aus der Schrift. Ja, weil die bei Ketzer, wissen Sie, die nehmen zwar einige Lehrsätze an, aber haben gleichzeitig auch Lehrsätze, die dann nach der Meinung von anderen, die dann am Ruder sitzen, nicht damit vereinbar sind. Und so versucht Augustin also zu zeigen, wo der logische Fehler gemacht wird bei den Ketzern. Und ich werde gleich eine Stelle zitieren wieder aus dieser De Doctrina Christiana. Und ich muss vorher noch kurz etwas sagen. Also Augustin ist zwar mit dieser stoischen Logik gut vertraut, aber er kannte auch die Kategorien von Aristoteles. Mit der Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenzien. Und Sie kriegen nachher ein Beispiel, weil nach Aristoteles und Augustin übernimmt das, Akzidenzien oder Eigenschaften werden ja durch Substanzen getragen. Und deshalb kannst du sagen, wenn die Eigenschaft, dann auch die Substanz. Aber nicht natürlich, wenn die Substanz, dann auch die Eigenschaft. Ja? Also wenn du die fünf Regeln von Grisip etwas differenzieren willst, dann kannst du die differenzieren, indem du Unterscheidungen machst, ob du jetzt bei diesen Fakten über Substanzen sprichst, über Akzidenzien sprichst oder über Fakten über Substanzen und Akzidenzien sprichst. Ja, weil die benehmen sich ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eine Eigenschaft nehme von einem Menschen, ein Redner zu sein. Wenn jemand ein Redner ist, muss er ein Mensch sein. Aber wenn er ein Mensch ist, braucht er kein Redner zu sein. Aber wenn er ein Mensch ist, muss er ein Lebewesen sein. Nee, warte, ich streiche das durch. So gibt es noch andere, zum Beispiel Erkenntnis haben, setzt auch eine Substanz voraus, weil es eine Eigenschaft ist. Und das werden wir später noch sehen, spielt bei Augustin eine ganz große Rolle bei der Beweis der Unsterblichkeit der Seele. Jetzt schauen wir uns diese Stelle mal an. Deswegen ist es eine Sache, die Regeln der logischen Verknüpfung zu kennen. Und eine andere Sache, die Wahrheit der Aussage zu kennen. Also die trennt er sehr stark. Also die Veritas Connexionum und die Veritas Sententiae oder Sententiarum. Durch erstere, das ist die Verbindung, die logische Verknüpfung, durch erstere wird gelehrt, was eine richtige und was eine falsche Schlussfolgerung und was ein Widerspruch ist. Eine richtige Schlussfolgerung ist, wenn er ein Redner ist, ist er ein Mensch. Eine falsche, wenn er ein Mensch ist, ist er ein Redner. Also hier haben Sie, also Sie können nur sehen, dass dieser Entschluss wahr oder falsch ist, wenn Sie wissen, wie das mit Substanz und Akzidenzien ist. Deshalb hatte ich das vorher gesagt. Hier haben Sie also wieder ein Beispiel von der Verknüpfung von Logik und Metaphysik. Ein Widerspruch, wenn er ein Mensch ist, ist er ein Vierfüßler. Weshalb? Weil es ja die Definition von Menschen gibt, es ist ein zweibeiniges Wesen ohne Flügel. Also wenn du jetzt sagst, der Mensch ist ein zweibeiniges Wesen ohne Flügel, hat aber vier Füße, das ist dann ein Widerspruch. Hier beurteilen wir also die logische Verknüpfung selbst. Punkt. Bei der Wahrheit der Aussage jedoch müssen die Aussage aus sich selbst, nicht ihre logische Verknüpfung, betrachtet werden. Wenn aber unsichere Aussage mittels einer richtigen logischen Verknüpfung mit wahren und sicheren Meinungen verbunden wären, dann wären auch diese selbst notwendigerweise sichere Aussagen. Also das ist letztendlich das Ziel, worauf er strebt. Eine unsichere Aussage wäre, ist der Mensch sterblich? Und den machst du dann sicher, indem du ihm zurückleitest mit Hilfe logischer Verknüpfungen aus Sachen, von denen du schon angenommen hast, dass sie wahr sind. Ja? Deshalb heißt auch immer das, was in der Logik gemacht wird, das sogenannte Fidem Facere. wobei Fides nicht heißt, also irgendwie so eine Überzeugung, sondern ein Etwas, wobei du dem Gegenteil nicht mehr zu fürchten brauchst. Also die Logik setzt die Aussage fest in ein System. Klar? Ja? Also, wie schon gesagt, diese Einsicht von Augustin, dass die Logik unabhängig von deren Inhalt ist, von den in der Logik behandelten Inhalten, hat einen ganz großen Einfluss auf unsere Kultur. Und sie sorgte eigentlich dafür, dass in der Theologie die pagane Wissenschaften verwendet werden konnten. Zumindest teilweise. Weil das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit, weil diejenigen, die sich ein bisschen in der Schrift auskennen, kennen diese Aussage von Paulus in dem ersten Korintherbrief, dass die Weisheit Gottes lacht über die Weisheit der Welt. Und das, was absurd ist für die eine Weisheit, also eine unabdingbare Wahrheit ist für die andere. Und da geht es um die Auferstehung. Weil, also philosophisch gesehen ist das natürlich eine höchst merkwürdige Sache. Aber für die Weisheit Gottes ist das also eine Selbstverständlichkeit. Wenn das nicht so wäre, dann könnte der Gott kein Gott des Lebens sein, so gesagt. Also deshalb sehen Sie, dass in der christlichen Tradition sehr stark hervorgehoben wurde, eigentlich man muss weg von den paganen Wissenschaften, weil die sind nur Weisheit der Welt. Die bringen dir gerade von Gott ab. Und insofern ist das, was Augustin tut, also richtungsweisend. Er ist natürlich nicht der Erste, aber er hat eine sehr schöne Theorie, die, das konnten Sie ja schon sehen bei Rabanus Maurus, in den Unterrichtssystemen verwendet wurde. Also in dem karolingischen Unterrichtssystem ist diese Ideologie von Augustin wirksam gewesen, wie später auch in der Scholastik. Warte, jetzt muss ich... Okay, also der Augustin kennt diese Kritik und sagt dann, ja, aber wo es um diese Logik geht, können wir also doch die pagane Wissenschaften verwenden. Und ich werde das jetzt nicht alles ausführen, wir lesen nur noch eine Passage aus dieser Doctrina Christiana. Aber er fragt sich dann eigentlich, woher es kommt, dass diese logischen Verknüpfungen so eine ganz besondere Natur haben. Und er sagt dann, okay, das ist eigentlich das Gerüst, das Gott in die Welt gelegt hat, als er die Welt gemacht hatte. Und er vergleicht das dann, und das werden wir in dieser einen Passage sehen, mit den Mineralien, die in der Welt also mit geschaffen wurden und die den Menschen zu großem Nutzen und Vergnügen diente. Und er sagt also, was die paganen Autoren gefunden haben an Wissen, ist eigentlich nicht deren Erfindung, sondern ist das, was du in der Welt finden kannst. Und deshalb haben die christlichen Autoren nicht nur das Recht, diese Wissenschaften zu verwenden, sondern, und dann wird es ganz lustig, sogar die Pflicht, weil die paganen Autoren haben dieses Wissen für eine falsche Sache angewendet und die christlichen Autoren werden das für die richtige Sache anwenden, weil die wissen, wo das herkommt. Und dann hat er noch eine zweite Bemerkung. Er spielt hier ein bisschen mit dieser Passage aus dem Buch Exodus, wo gesprochen wird über die Israeliten, die aus Ägypten ausziehen und dann die goldenen Gefäße mitnahmen. Er sagt, so wie die Israeliten also die goldenen Gefäße mitgenommen haben, die ja eigentlich nicht von den Ägyptern selbst waren, weil das Gold war ja nicht von denen, das haben die nur gefunden, so konnten die Israeliten das also mitnehmen. Und dann fügt er noch hinzu, auch die Kleider von den Ägyptern haben die gerechtfertigt mitnehmen dürfen, ob zwar sie die gemacht haben, aber weil die also sehr gut verwendet werden können, auch zum Dienste des höchsten Gottes, deshalb dürfen die christlichen Autoren das auch verwenden. Also wenn Sie sich vielleicht ein bisschen wundern über eine solche Logik wird heutzutage noch immer verwendet. Wenn es zum Beispiel um Ressourcen geht oder welches Land jetzt wo auftreten darf, dann sagt man immer, ja, das Land oder die Gesellschaft, die damit am besten umgehen kann, die das eigentlich am besten hüten kann. Okay, wir lesen das mal. So bestehen alle Weisheiten der Heiden nicht nur aus vorgetäuschten und abergläubischen Erdichtungen, das wäre ja eine Möglichkeit, das zu behaupten, und schwere Bürden von überflüssiger Mühe, die jeder einzelne von uns, er meinte jetzt die Christen, unter der Führung Christi bei seinem Auszug aus der Gemeinschaft der Heiden verwünschen und meiden muss. Also wir sind hier noch also in einer frühen Zeit, wo die Christen ja nicht ans Ruder saßen. Und deshalb hieß Christsein, sich also aus der Gesellschaft zu ziehen. Sondern sie enthalten auch die sogenannte freie Künste, also diese Septem Artes, die für den Nutzen der Wahrheit recht geeignet sind. Und einige sehr nützliche Vorschriften zur praktischen Lebensführung. Also ich meine, die pagane Autoren hatten auch schon klüge Sachen, wie man sein Leben führen muss, gesagt. Selbst über die Verehrung des einzigen Gottes, findet sich bei ihnen einiges Wahre. Also einige Philosophen haben auch gesagt, es gibt nur einen Gott. Okay, dies muss ein Christ, während er sich geistig von deren elenden Gesellschaft trennt, von ihnen zum gerechten Gebrauch der Verkündigung des Evangeliums wegtragen, gleichsam wie ihr Gold und Silber, das die Heiden nicht selbst eingerichtet haben, sondern sozusagen aus den Minen der alles durchdringende göttliche Vorsehung ans Tagelicht gebracht und auf verquere und unrechte Weise missbraucht haben, um Dämonen zu willfahren. Also wir haben zwar die Gesetze anerkannt, aber haben die falsch angewendet. Auch deren Kleidung darf man annehmen und besitzen, um sie für einen christlichen Nutzen umzuwandeln, da es sich dabei zwar um etwas handelt, was wohl von Menschen eingerichtet, aber trotzdem der menschlichen Gemeinschaft angepasst ist, ohne die wir in diesem Leben nicht auskommen können. Also der Sieger, oder zumindest der meint, dass er für die Wahrheit kämpft, der kann sich quasi alles nehmen, weil er das höhere Ziel dient. Frage bis hier. Also ich wiederhole es vielleicht zum Überdruss, aber das ist hier unheimlich wichtig. Also Sie können keine Wissenschaftsgeschichte schreiben, wenn Sie nicht das also mit eingerechnet haben. Weil es ist eine Tatsache, dass also die christliche Kultur Träger von den Wissenschaften war. Und hier verstehen Sie, was eigentlich dahinter steckt. Okay. Wie gesagt, Augustin kannte die stoische Logik, aber auch die Kategorien des Aristoteles. Und diese Kategorien spielen, ich hatte es schon angekündigt, eine große Rolle bei seiner Theorie der Unsterblichkeit der Seele. Weil der Beweis stützt sich auf die Unterscheidung zwischen Substanzen und Akzidenzien. Und dieser Beweis wird in einer Schrift, in einer ziemlich frühen Schrift, also in den Soliloquien quasi angekündigt, und das macht er dann nicht fertig, und da kommt nachher noch eine kleine Schrift dazu. Also wir sind dann irgendwie so in Ende der 80er Jahre des 4. Jahrhunderts. Und dieser Beweis geht verkürzt wie folgt. Er stellt fest, dass Wahrheit unvergänglich ist. Weil wenn etwas wahr ist, kann es später nicht mehr unwahr sein. Sogar vorher war es ewig wahr, das, und später wird es ewig wahr sein, dass es war. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier, wie spät ist es, sagen wir mal der Einfachheit halber, 3 Uhr, also am 6. Januar um 3 Uhr halte ich jetzt hier diese Vorlesung. Das ist Fakt. Das heißt, vor Ewigkeit her war der Satz wahr, hält Hunnen am 6. Januar 2011 eine Vorlesung in Freiburg. Das war sogar so wahr, dass es vorher nie unwahr sein konnte. Weil wenn der Satz je unwahr war, hieße das, dass ich am 6. Juni 2011 hier um 3 keine Vorlesung halten würde. Und bis in Ewigkeit wird der Satz auch wahr sein, dass ich dann hier diese Vorlesung gehalten habe. Weil wenn es unwahr würde nachher, müsste die Tatsache sich geändert haben. Die Tatsache wird sich aber nicht mehr ändern. Also Wahrheit ist, zieht Augustin daraus den Schluss, also stärker dann die Unwahrheit. Weil sogar wenn ich behaupten möchte, dass es nur Unwahrheit gäbe, ich einen wahren Satz aussprechen muss. Das heißt, ich habe immer die Wahrheit nötig und die Wahrheit hat keine Grenzen. Also Wahrheit ist, ich vergleiche das immer gerne, mit einer Badeente. Weil die Badeente, die ja normal so auf dieses Wasser schwebt, sie können diese Badeente zwar nach unten drücken, aber sobald sie sich nicht mehr darum kümmern, fliegt diese Badeente immer direkt wieder nach oben. Das heißt, ich kann zwar sagen, es gibt keine Wahrheit, aber ich kann diesen Satz nur also machen, wenn ich in irgendeiner Weise die Ente wieder rauskommen lasse. Das heißt, wenn ich die Wahrheit annehme. Das heißt, du kannst zwar verstecken, aber irgendwie kommt die immer wieder raus. Wie dem auch sei, diese Argumentation ist ein bisschen sophistisch, aber darum geht es jetzt nicht. Ich wollte ja beweisen, also mit Augustin deutlich machen, wie er die Unsterblichkeit der Seele beweist. Und sagt, aha, wenn jetzt die Wahrheit keine Grenzen hat, also quasi nie aufhört, Wahrheit aber ist eine Eigenschaft von Sätzen, die nur in einem Denken gedacht werden können. Das heißt, wenn es kein Denken gibt, kann diese Wahrheit auch nie zum Ausdruck gebracht werden. Setz also voraus, wenn ein wahrer Satz, muss es ein Denken geben. Wenn es ein Denken gibt, muss es eine Seele geben. Und zwar eine Seele, die ewig sein muss, weil diese Wahrheit ewig ist. Weil wenn ich nicht die Seele annehme, dann habe ich irgendwo einen Moment, wo diese Wahrheit nicht ist. Die Wahrheit ist aber ewig. Sie sehen, wie er erschließt aus der Ewigkeit der Akzidenz, nämlich Wahrheit als Prädikat, muss ich die Ewigkeit des Trägers schließen. Ja. Ich wollte nur mal als Beispiel geben, ich hatte das ja in der letzten Sitzung gesagt, dass diese Logiken oft durcheinander gehen. Also bei Augustin finden Sie also diese stoische Logik und Teile der aristotelischen Logik. Und die aristotelische Logik, die sich vor allem auf die Kategorien bezieht. Und jetzt greife ich mal ganz kurz vor, weil ich bin jetzt bei 2.2, aristotelische Logik. Aber wenn wir jetzt mal zu 4.1 gehen, da steht Ars Vetus, Ars Nova, dann werde ich etwas über die Einteilung der aristotelischen Logik sagen. Und die aristotelische Logik hat eine ganz besondere Rezeptionsgeschichte. Und einige Schriften, und dazu gehört die Kategorien, waren viel früher absorbiert, also aufgenommen, als die zum Beispiel die Schriften, wo er über den Syllogismen spricht. Und die Kategorien gehört also zu diesen Ars Vetus, und das war auch ein Teil der aristotelischen Logik, der Augustin zur Verfügung stand. Aber das ist bei ihm alles ein bisschen vermischt. Fragen dazu? Weil ich gehe jetzt dann zu diesem aristotelischen Logikteil über. Ich habe also das Beispiel von Augustin gegeben, um mal hervorzuheben, die Bedeutung der Kategorien, wenn es um Einfluss der aristotelischen Logik geht. Natürlich, die anderen Schriften wie die Topik oder die zweite Analytiken sind formeller. Und also jeder, der begeistert ist von der Logik, würde sagen, nein, das ist logisch viel interessanter. Und das ist vielleicht auch so. Aber wenn du die Geschichte der Philosophie anschaust und vor allem aus der Blickwinkel Verbindung Logik-Metaphysik schaust, sind die Grundentscheidungen eigentlich in der Kategorien und in den Kommentaren der Kategorien getroffen. Das heißt, die Kategorienschrift liefert einige Grundvoraussetzungen, die für die aristotelische Logik basal sind, sowieso für das westliche Denken. Und wichtig ist erstens die Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenzien. Weil es geht dabei nicht nur um verschiedene Seinsniveaus, weil wenn du sagst, ich habe Dinge, die selbstständig existieren können und ich habe Dinge, die nur auf dem Rücken von einem selbstständigen Ding existieren können, hast du eigentlich zwei verschiedene Typen von Sein, nämlich selbstständig sein und zugehörig sein. Und eigentlich musst du sagen, ist diese erste Bedeutung von Sein eine ursprünglichere Bedeutung als die zweite Bedeutung, weil die zweite Bedeutung immer die erste voraussetzt. Also ein Akzident kann nur existieren, wenn es eine Substanz gibt. Also ist diese substanzielle Form von Sein vordergründiger als die zweite, die nur akzidentelle Form. Und vielleicht haben Sie das nicht direkt durchgeblickt, aber wenn Sie das annehmen, haben Sie schon eine Grundunterscheidung getroffen, dass Sie sagen, es gibt zumindest zwei verschiedene Typen Sein. Das ist übrigens gar nicht selbstverständlich, weil Leute könnten sagen, ja, Sein ist Sein. Und zum Beispiel Parmenides macht diesen Unterschied auch gar nicht. Der würde sagen, Sein ist Sein. Das ist das meist Allgemeine, da kannst du ja gar keinen Unterschied machen. Aber hier wird gesagt, nein, also der Sein der Akzidenz ist eine abgeleitete Form von Sein. Sein in seiner eigentlichen Bedeutung ist nur das substanzielle Sein. Aha, hier wird also eine Hierarchie in der Wirklichkeit schon angenommen. Auch wird hier schon die Tür geöffnet für eine ontologische Begründung der Abhängigkeit von Dingen voneinander, weil das Akzidenz ja abhängig ist von der Substanz. Und ich hatte in der vorigen Vorlesung gesagt, es gibt ja so eine Grundherausforderer der westlichen Philosophie, wenn ich das mal so ganz grob sagen darf. Das sind die Atomisten. Also die teilen nämlich diese Voraussetzung nicht. Die würde sagen, entweder alle Atome haben genau dieselbe Wertigkeit oder sie sind alle verschieden. Aber zu sagen, dass du quasi grundsätzlich zwei Typen von Sein hast, wovon das eine abhängig ist von dem anderen, das ist schon eine sehr starke Aussage. Übrigens wird diese nachher auch angewendet, um zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf klarzumachen. Weil da sagst du, so wie das Akzident nur existieren kann, wenn die Substanz da ist, so kann die Schöpfung nur existieren, wenn es den Schöpfer da gibt. Also es gibt da keine zwei selbe Typen von Sein. Okay, also diese Unterscheidung in der Kategorienschrift 1 zwischen Substanz und Akzident ist sehr wichtig. Aber zweitens, es geht ja hier um 10 Kategorien. Wenn wir jetzt uns noch mal nicht fragen, was jetzt der ontologische Status davon ist, sieht man, dass hier angenommen wird, dass es allgemeine Eigenschaften gibt neben individuelle Dinge. Weil du sagst, dasselbe Prädikat von mehreren Dingen aus. Du sagst, Stuhl ist Substanz, Mensch ist Substanz, Pferd ist Substanz. Du kategorisierst also Seiende, die du in der Wirklichkeit siehst, auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, du nimmst an, es gibt allgemeine Eigenschaften neben individuelle Dinge. Das heißt, verschiedene Dinge können dieselbe Eigenschaften haben. Stuhl, Tisch, Apfel, die können alle rot sein. Und sehen Sie, wenn man das annimmt, was sich dann eigentlich so auftut? Aber ich muss es eigentlich umgekehrt sagen. Das, was jeder tut, wenn er so über die Wirklichkeit spricht oder wenn er so über die Wirklichkeit denkt, er klassifiziert. Diese Klassifizierungen, die setzen aber also in der Wirklichkeit gewisse Voraussetzungen voraus, dass nämlich verschiedene Dinge dieselbe Eigenschaften haben können. Anders kannst du ja gar nicht klassifizieren. Klar? Also natürlich, diese Eigenschaften sind nicht numerisch dieselbe, sondern nur formell. Und weil man das also annimmt, kann man die Wirklichkeit auch getrost einteilen. Und ich habe es auch mal schon gesagt, es gibt dann zwei verschiedene Eigenschaften. Entweder die akzidentelle, wie wenn ich sage, der Stuhl ist rot, der Tisch ist rot, ich kann jetzt den Stuhl schwarz anmalen, dann verschwindet diese Eigenschaft. Aber es gibt auch essentielle Eigenschaften, die von dem Ding nie weggeholt werden können, ohne dass das Ding nicht mehr ist. Und diese sind in unserer Tradition, wenn ich das so sagen darf, also die sich so mit Wissenschaft abgequält hat, natürlich die allerwichtigste. Weil Wissenschaft geht ja auf Eigenschaften, die bleibend sind. Weil was weiß ich, wenn ich eine Eigenschaft von einem Ding kenne, die jede Minute sich ändern kann. Also Wissenschaft zielt genau auf die Eigenschaften, die also essentiell sind. Oder man muss es eigentlich umgekehrt sagen, wenn du Wissen dich, also wenn du Wissen haben willst, musst du eigentlich schauen, ob es essentielle Eigenschaften gibt. Also ob es Eigenschaften gibt, die unverfremdbar zu einem Ding gehören. Weil dann hast du Wissen, das du immer aus der Tasche holen kannst, wenn es gebraucht wird. Klar? Also ich formuliere das so, weil öfters gesagt wird, ja, was sind bestimmte Philosophen doch naiv, dass sie davon ausgehen, dass es allgemeine essentielle Eigenschaften in der Wirklichkeit gibt. Aber das ist meistens nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist, ich will Wissen haben von der Wirklichkeit und wie muss die Wirklichkeit aufgebaut sein, damit ich überhaupt Wissen von der Wirklichkeit haben kann. Ich stelle fest, dass ich etwas von der Wirklichkeit wissen kann, also muss ich annehmen, dass es solche essentielle Eigenschaften gibt. Okay, dann hast du natürlich die große Frage, wie begründest du das? Ja, dafür brauchst du dann die Metaphysik. Ich habe ja gesagt, Logik und Metaphysik sind zwei Schwestern für das Betrieb Wissenschaft im Gange zu halten. Ja? Aber das sind Dinge, die in der Kategorienschrift also angesprochen werden. Jetzt muss ich noch was sagen, wenn Sie sicherlich so ein Autor wie Aristoteles, also der macht vielleicht den Eindruck, dass er das alles poniert, aber er tut das immer durch eine Reflexion über die Sprache. Und natürlich, also ganz deutlich ist das nicht, aber er stellt fest, dass du die verschiedenen Typen von Eigenschaften, also die akzidentelle und die essentielle, unterscheiden kannst durch die Verbindungen, also wie die mit dem Subjekt verbunden werden. Weil er sagt, bei den akzidentellen Prädikate kannst du immer den Satz formulieren mit haben. Also A hat eine Farbe. Also der Stuhl hat eine Farbe. Aber ich kann nicht sagen, der Stuhl ist eine Farbe. Aber bei den Menschen ist es ein bisschen anders. Bei essentiellen Prädikate ist es ein bisschen anders. Weil wenn ich so bei Menschen sage, der Mensch hat Lebewesen, dann denkst du, man spricht über deinen Hund oder dein Pferd. Aber du willst eigentlich sagen, der Mensch ist ein Lebewesen. Das heißt also, dieses Prädikat ist eigentlich kein Prädikat in dem Sinne, dass es nur zugesprochen wird. Es ist eigentlich essentiell mit der Substanz verbunden. Du holst eigentlich etwas aus der Substanz heraus und stellst das auf der Prädikatstelle. Deshalb, dass man solche essentielle Prädikate auch zweite Substanzen genannt hat. Also die zweite Substanzen sind die Prädikate, die also nicht mit einem Haben, sondern nur mit Est oder Estin formuliert werden können. Und da kann ich zum Beispiel sagen, bei mir ist das also Mensch, ich bin ein Mensch, ich habe keinen Menschen. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Lebewesen, ich habe nicht mein Lebewesen. Ich bin ein Seiendes, okay, ich habe auch Seiendes, aber ich, wenn du auf mich schaust, bin ich ein Seiendes und so weiter und so fort. Also die, das sind die sogenannten essentiellen Prädikate. Und die sind natürlich für die Wissenschaft total interessant, weil die ja mit dem Gegenstand zusammenfallen. Die sagen eigentlich genau aus, was der Gegenstand ist. Das heißt, wenn du die wegholst, ist der Gegenstand weg, ist die Substanz weg. Das heißt, du hast eigentlich zwei Systeme, um die Wirklichkeit einzuteilen, entweder über die akzidentelle Prädikate, aber ja, dann kann die Wirklichkeit auf einmal wieder ganz anders aussehen, oder über die essentielle Prädikate. Und so sehen Sie, dass diese essentielle Prädikate, also die in den Definitionen ausgedrückt werden, also Mensch ist Lebewesen mit Vernunft, dass die in der Wissenschaft also der beliebteste Gegenstand sind. Ja? Jetzt, also es wird komplizierter, aber ich kann es nicht helfen. Also, wenn Wissenschaftler über Definitionen sprechen oder auch Philosophen, tun sie das nicht so, um nur mal eine Sache zu definieren. Sie definieren die Sache, um eine Sache also in eine Beweisführung einsetzen zu können. Und das hatten wir ja gesehen bei diesen Syllogismen von Aristoteles, wenn du den sogenannten Mittelterm suchen musst, wenn du also beweisen willst, ob ein Mensch sterblich ist oder nicht, und du musst von Mensch auf Lebewesen gehen, musst du natürlich wissen, wo befindet sich Lebewesen im Vergleich zu Mensch? Kann ich jetzt sagen, alle Menschen, also befindet sich Lebewesen jetzt oberhalb oder unterhalb? Also wenn ich jetzt Mensch habe, gilt für alle Menschen, dass die Lebewesen sind? Oder gilt das nur für einen Teil der Menschen? Also befindet sich oberhalb für alle oder findet sich unterhalb nur für einen Teil? Also du musst eigentlich wissen, wo sich das befindet. Also wenn du diese zweite Substanz hast, musst du eigentlich eine Sorte von Hierarchie haben. Und für beide Eigenschaften kannst du solche Hierarchien, also die akzidentelle oder die substantielle, kannst du solche Hierarchien aufbauen. Nehmen wir mal an, Rot, Farbe, Eigenschaft, etwas, ich bin jetzt immer höher gegangen, ne? Weil Rot, Farbe, für jedes Rot gilt, dass es eine Farbe ist, aber nicht für jede Farbe, dass es Rot ist. Farbe, Eigenschaft, für jede Farbe gilt, dass es eine Eigenschaft ist, aber nicht jede Eigenschaft ist eine Farbe. Ja? Eigenschaft, etwas, für jede Eigenschaft gilt, dass es etwas ist, aber nicht jedes Etwas ist eine Eigenschaft. Das ist also so eine Abstufung bei den akzidentellen Eigenschaften. Ich kann aber so etwas auch bei den zweiten Substanzen tun, also bei den essentiellen. Mensch, Lebewesen, ja, gehe ich höher, Lebewesen, selbstständiges Ding, ja, selbstständiges Ding, etwas. Und so sehen Sie, dass diese beide Kategorien, die ändern beide in etwas. Und diese Begriffe, wo die verschiedenen Kategorien alle enden, also die verschiedenen Hierarchien enden, das sind immer ganz für die Philosophen heikle Begriffe. Weil du könntest, wir hatten ja vorhin ein Plädoyer dafür gehalten, dass es zwei Typen von Sein gibt. Ja, und ich habe also Argumente angeführt, die das versuchen, also überzeugend zu machen. Aber du könntest mir entgegenhalten, hey, warte, die beiden Typen von Sein kommen doch alle in demselben Eigenschaft aus, nämlich etwas, und das ist doch eins. Also hast du gar keinen Grund anzunehmen, dass es diese zwei verschiedenen Typen gibt, weil letztendlich sind die doch alle eins. Du hast sie doch selbst aus diesen eins abgeleitet, zwar in zwei verschiedene Asten oder Ästen, aber die kommen doch alle in demselben. Und deshalb sehen Sie wieder, jetzt kriegt man wieder die metaphysische Frage, welchen Status haben eigentlich diese Einteilungen? Beziehen die sich auf etwas Reelles in der Wirklichkeit, dann habe ich in der Tat ein Problem. Weil dann gibt es in der Tat ein Etwas, das sowohl also essentiell ist wie akzidentell. Oder ich muss sagen, nein, das sind nur Begriffe, Konzepte, die ich anwende, um über die Wirklichkeit sprechen zu können. Weil ich kann ja zwei Sachen nehmen, die einander ausschließen und die zusammenbinden und sagen, das ist ein Widerspruch. Dann habe ich sie also zusammengenommen. Also wenn ich das sage, beißen die sich nicht, obwohl die sich eigentlich beißen. Also in der letzten Vorlesungsreihe haben wir ja über das Problem der Universalien gesprochen und das liegt hier natürlich zugrunde. Und es ist natürlich wichtig, da eine Entscheidung zu treffen, ob die Begriffe jetzt also reelle Entsprechungen in der Wirklichkeit haben oder nicht, weil du daraus natürlich ganz andere Konsequenzen ziehst für deine Philosophie. Ja? Okay. Also, weshalb habe ich jetzt so eine etwas längere Einführung? Weil für diese Hierarchisierung hat die Logik bestimmte technische Begriffe. Und die kennen Sie natürlich alle. Das ist so etwas wie Genus und Spezies. Also Art und Gattung. Weil der höhere Begriff wird immer Genus genannt und der mehr spezifizierte Begriff wird Spezies genannt. Also wenn du jetzt wissen willst, denken wir wieder an diese Beweisführung, sind alle Menschen sterblich und ich muss dann den Mittelterm suchen, da muss ich also auf eine höhere Ebene gehen, dann muss ich natürlich wissen, was sich oberhalb Menschen befindet und das ist dann Lebewesen. Dann muss ich also von dem Spezies auf das Genus gehen. Und deshalb werden Sie in alle Logikbücher Abhandlungen über die Bedeutung von Genus und Spezies finden. Und das ist auch, was man in der Kategorienschrift von Aristoteles begegnet. Das heißt, Genus, Art, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, ist allgemeiner als die Spezies, die Gattung. Nee, oder ist es umgekehrt? Okay, ja. Ich weiß das nicht, deshalb können Sie besser einfach Genus und Spezies festhalten, weil das sind die Begriffe, die in allen Sprachen verwendet werden. Also Genus ist allgemeiner als Spezies, weil Leben, also Genus, ist allgemeiner als Mensch, Spezies. Aber pass auf, Substanz ist allgemeiner als Lebewesen. Das heißt, hier sehe ich, was in dem ersten Fall bei Lebewesen ist allgemeiner als Mensch. Das heißt, Lebewesen ist Genus. Wenn ich das mit Substanz verbinde, dann wird das weniger, weil Substanz ist allgemeiner als Lebewesen. Also in dieser Bezug ist Lebewesen ein Spezies. Ja, und deshalb wird das von vielen als verwirrend empfunden, weil das, was in dem einen Bezug eine Spezies sein kann, kann in einem anderen Bezug ein Genus sein. Es ist also ein relatives System. Dennoch gibt es hier Grenzen. Also um das System überhaupt also eine Festigkeit zu geben, nimmt man meist allgemeine Genera an, also die Genera Generalissima, die also die meist umfassend sind, und ganz unten die meist spezifische Dinge, das sind dann die Spezies Specialissima, die meist besondere Spezies. Und können Sie mal ein Beispiel von ein Genus Generalissimum geben, ein solches ganz allgemeines Genus? Ja, das ist gerade, es ist gut, dass Sie das sagen, weil das ist gerade ein Problemfall, da werde ich später noch drauf zurückkommen. Nein, was wäre Also wenn Sie die Kategorienschrift von Aristoteles annehmen, was wäre dann so ein Genus Generalissimum? So ein Mais Allgemeines? Ist total einfach. Ja, ja sicherlich die 10 Kategorien. Also Aristoteles sagt, es gibt 10 Mais Allgemeine Genera, die nicht aufeinander reduziert werden können. Und als sie jetzt sagte, als Anna sagte, ja, aber Sein ist doch das Allgemeinste. Also denken Sie noch, was ich gesagt hatte, als wir also die Essentielle und die Akzidentelle in etwas zusammenkommen ließen. Also wenn du natürlich einteilst und du nimmst etwa, Entschuldigung, du nimmst Seiendes als Kategorie, wo alles, was du hast, Seiendes ist, dann kannst du mit Seiendes eigentlich nichts anfangen, wenn du die Wirklichkeit einteilen willst, weil es überall da ist. Das heißt, das Seiende ist so allgemein, dass es dir nicht erlaubt, die Wirklichkeit einzuteilen. Also wichtig bei dieser Einteilung, und deshalb auch die 10 Kategorien, das sind getrennte Kategorien, weil wenn die identisch wäre, da würdest du immer von der einen in die andere wechseln können. Da funktioniert das Einteilungssystem nicht. Also du musst 10 oder mehr oder weniger unabhängig voneinander also Reihen annehmen und mit diesen Reihen musst du dann die Wirklichkeit einteilen. Also das allereinfachste System geht aus von Ja, Nein. Das sogenannte binäre System. Aber da kriegst du also unheimlich komplexe Zahlen, also dann sind die Definitionen unheimlich komplex. Und deshalb ist es besser, du benennst einige Zahlen mit Sonderzeichen, wie wir das auch im dezimalen System gemacht haben. Wir haben also gesagt, okay, wir haben 10 Zahlen. Weil du kannst natürlich 8 auf andere, oder die 6 kannst du natürlich auf die 1 reduzieren. Ne? Das ist einfach 6 oder 8 mal 1. Kannst du auch die 8 und die 6 auf die 2 reduzieren. Also, aber es ist besser, du nimmst also einen kleinen Set von festen Bezugspunkten an, die nicht aufeinander reduziert werden können, und du teilst damit die Wirklichkeit ein. Das ist das System der 10 Kategorien. Denken Sie noch daran, die Logik wurde ja genannt, die Kunst des Definierens. Und Platon, als er über die Dialektika oder die Logik sprach, da ging es ihm ja zu wissen, was eine Sache ist. Und diese Kategorien, diese Einteilungssysteme brauchst du also, um die Definition zu geben. Weil die klassische Definition ist immer so aufgebaut, species, specialissima, also das einzelne Ding, wird bestimmt durch eine allgemeinere Kategorie, die spezifiziert wird. Zum Beispiel Mensch ist Lebewesen, aber welches? Mit Vernunft. Also Species ist es Genus mit einer Differenz. Ja? Und egal worüber du redest, ob du jetzt über Fantasiewesen redest oder über Bäume oder Walfische, egal was, dieses formale System kannst du immer anwenden. Ja? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Das Umgehen mit Genus und Species gehört also zum basalen Rüstzeug des Logikers. Und welch klassisches Handbuch der Logik Sie auch nehmen, es fängt immer mit diesen Kategorien an, mit dieser Substanz Genus, Species und so weiter an. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel aus dem 17. Jahrhundert genommen. Also ich musste einfach etwas nehmen, was mir leicht zugänglich war und was gleichzeitig eine schöne Abbildung hatte, weil Sie finden dann in diesen Logikbüchern immer den sogenannten Baum von Porphyrius, den sogenannten Arbor-Baum Porphyriana, also von Porphyrius. Und das zeigt, wie innerhalb einer Kategorie mit Hilfe von Genus und Spezies und Differenz Dinge bestimmt werden können. Und ich habe das genommen, nicht weil es jetzt optisch das Schönste ist, es gibt nämlich ganz schöne Arbores, aber weil was da steht, sehr hilfreich ist. Wenn wir ganz oben schauen, also wir haben, ich noch kurz erläutern, das ist ein Ding aus dem frühen 17. Jahrhundert, also eine Logikschrift aus der sogenannten spanischen Scholastik, gedruckt in Lyon, aber unheimlich viel verwendet in der Philosophie im 17. Jahrhundert. Und das ist die sechste Disputatio, also Desp steht für Disputatio sexta de specie, über Species Quaestio Quinta, die fünfte Quaestio. Okay, aber das braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Schau mal ganz oben, da steht Genus Supremum, also das höchste Genus. Also ich hatte gesagt Genus Generalissimum, das ist genau dasselbe. Also jetzt sind wir ganz oben. Und jetzt ist das Beispiel genommen Substantia. Also da oben hast du nur noch Seiendes, aber da musst du die Finger davon lassen, weil da kriegst du Probleme. Also deshalb Substanz. Und jetzt steht da links oben Differentiae Propriae, das heißt die eigene Differenzen oder die Differenzen, die zugesprochen werden können. Und rechts haben sie die Differenzen, die uneidliche Differenzen. Also sie teilen quasi einen allgemeinen Begriff, indem sie Differenzen einfügen. Und jetzt schauen wir mal, wie das geht. Wir nehmen also als meist allgemeines Genus die Substanz. Und jetzt gehen wir nach links, also da gehen wir so diese Bar nach unten. Da steht Divisiva, also eine Differentia Divisiva der Substanz ist zum Beispiel ausgedehnt. Also du kannst fragen, wir haben eine Substanz, ist sie ausgedehnt oder nicht ausgedehnt? Okay, dann haben wir die ausgedehnte und die nicht ausgedehnte Substanz. Das ist eine erste Einteilung. Also die Differenz ist dann ausgedehnt und wenn wir die anwenden, kriegen wir zwei neue Substanzen, die mehr spezifiziert sind. Und das ist also die ausgedehnte Extensibilis, also die ausgedehnte Substanz, oder die inextensibilis, die nicht ausgedehnte Substanz. Und was wäre jetzt die nicht ausgedehnte Substanz? Zum Beispiel, ja? Engel oder Gott oder so. Aber wir haben, um zu wissen, wo das hingeht, müssen wir erstmal hier unten schauen. Weil was steht hier unten? Sokrates oder Hic Homo, dieser Mensch. Also wir wollen jetzt mit diesem System diesen Mensch festsetzen. Also dann fängst du an mit Substanz und dann fragst du, ist er ausgedehnt oder nicht? Ja, Mensch ist eine ausgedehnte Substanz. Deshalb eine Differentia Propria. Das ist eine dem Menschen zugesprochene Differenz. Okay, wenn du jetzt Substanz nimmst mit ausgedehnt, dann kommst du bei Körper. Also Körper, wenn du das definieren willst, ist Substantia Extensibilis. Also Substantia Extensibilis, dann sehen Sie, da geht es nach rechts unten, Constitutiva, also die Substanz mit die Differenz Extensibilis konstituiert Corpus. Okay, jetzt gehen wir nochmal weiter, weil Corpus, was meinst du jetzt? Einen veränderlichen oder einen unveränderlichen ausgedehnte Substanz? Also einen veränderlichen oder unveränderlichen Körper? Was wäre ein unveränderlicher? Also nach dem alten System ein Himmelskörper. Aber das gilt für den Menschen nicht, weil nach einer Zeit kommen die Römschen. Das kann man also nicht aufhalten. Er ist also alterabilis. Okay, ich muss also nicht nur haben substantia extensibilis, also Corpus, sondern bei einem Corpus muss ich auch die Entscheidung nehmen, alterabile. Also es muss ein verändernden Corpus sein. Und so habe ich wieder genau dasselbe. Die Differenz ist hier, die weitere spezifizierende Differenz ist hier alterabile. Und die konstituiert dann eine ausgedehnte Substanz, die veränderlich ist, generabile. Und so kann ich weitergehen, bis ich letztendlich bei Mensch auskomme. Ja? Und alles, was Sie jetzt von das Obere ausgesagt haben, können Sie notwendigerweise auch von Menschen aussagen. Aber alles, was unterhalb Ihre konstituierte Spekes liegt, können Sie nicht von allen aussagen, nur von einigen. Weil das sehen Sie zum Beispiel, hier hört das ja auf, beim Mensch. Weil wenn es geht um Mensch nach diesen Menschen, dann sagen die Aristoteliker, das sind keine essentiellen Prädikate mehr. Die Wesenheit ist immer auf das höhere Niveau. Und deshalb verwendet man für die Bestimmung nicht nur Genus, Spekies und Differenz, sondern auch die Akzidenzien, um von den allgemeinen Bestimmungen auf die konkrete Sachverhalten zu kommen. Und meistens, das ist das Letzte, was ich jetzt sage, unterscheidet man da noch zwei Typen von Akzidenzien. Die Akzidenzien, die hinzukommen können und wegfallen, das sind die normalen Akzidenzien. Also wenn ich jetzt gesetzt, jemand stellt den Rechner auf und ich sage, Sie können den Rechner auf dem Tisch aufstellen. Und da kommen Sie hier in einem Raum und dann sehen Sie da eine ganze Menge Tische. Also dann rufen Sie zurück, welchen Tisch? Und da sage ich, den weißen. Und dann wissen Sie genau, welche. Aber gesetzt, dass der Hausmeister meint, ach, diesen weißen Tisch, das ist also eigentlich hässlich bei diesem schwarzen. Machen wir die weißen Tische mal gelb. Also das nächste Mal, wenn ich den Tisch nicht gesehen habe und ich würde dann sagen, den weißen, funktioniert das nicht mehr, der ist auf einmal gelb geworden. Also mit solchen Akzidenzien, die hinzukommen und auch weggehen können, kann ich eine Sache zwar zeitweilig benennen, aber nicht immer. Nun gibt es noch andere Akzidenzien und die werden genannt propria. Und das sind Akzidenzien, die bleibend sind und auch noch spezifisch für den Gegenstand, für die Spezies. Dann hat man zum Beispiel bei Menschen das Beispiel lachen können. Also wenn Sie mal testen wollen, wenn Sie in England sind, ob so dieser Wächter ein Mensch oder eine Puppe ist, weil er sich ja benimmt wie eine Puppe, dann müssen Sie mal kratzen oder einen Witz machen. Und wenn er dann anfängt zu lachen, wissen Sie, Mensch. Wenn nicht, dann wahrscheinlich Puppe. Okay, das heißt, und da werde ich das nächste Woche anfangen, die Logiker unterscheiden eigentlich fünf abstrakte Begriffe, um einzuteilen. Das sind also Genus, Spekies und Differenz, da habe ich sehr lange darüber gesprochen, und dann auch zwei Typen von Akzidenz, das normale Akzidenz und das Proprium. Und diese fünf, aber das werde ich die nächste Woche wiederholen, heißen die sogenannten Prädikabilien. Also nicht Prädikamenten, das sind die Kategorien, sondern die sogenannten Prädikabilien, die du brauchst, um also wissenschaftliche Aussagen zu machen. Also Punkt, bis zum nächsten Mal.